Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der es kalt wird, es wird laut und es wird queer. Nämlich mit dem Text Orlando von Virginia Woolf als Oper aufgeführt in Berlin. Wir schauen auf den ESC-Contest, aber erst am Ende der Sendung. Der Wettbewerb ist ja noch in vollem Gange. Und von der Eiseskälte handelt die Uraufführung von Polaris, einem Stück, das in der Antarktis spielt und eigentlich ein Kriminalfall ist. Vor ein paar Tagen hat der Schauspieler Wolfram Koch schon hier bei Fazit erzählt, wie der Rechercheaufenthalt der Theatertruppe in der deutschen Forschungsstation war.
Die sogenannten ÜWIs, die Überwinterer, die wie gesagt jetzt zu acht diese Station versorgen, verwalten, waren in Berlin und durften sich, Jan-Christoph Kockel hat gesagt, eine poetische Schutzhülle mitnehmen, darunter in die Station. Das heißt, sie durften am Deutschen Theater sich Kostüme aussuchen, die sie sich gewünscht haben. Das heißt, wir hatten ein Kostüm von Captain Ahab aus Moby Dick, da haben wir auch Texte mit ihm gespielt. Wir hatten ein Astronautenkostüm, wir hatten ein Polyp, wir hatten ein Eisbär, es gibt keine Eisbären im Südpol, das war besonders lustig, wir hatten ein perfektes Eisbär. Man dachte wirklich, da steht ein Eisbär dagegen und so weiter und so fort. Und dann haben wir, wenn Zeit war, mit denen geprobt.
Polaris, uraufgeführt heute Abend bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen. Ja, und wir sprechen über diesen einen Klick, mit dem man es zur NSDAP-Kartei der eigenen Vorfahren schafft. Medien wie Spiegel und Zeit haben ihn möglich gemacht. Viele Deutsche schauen jetzt nach, was Oma und Opa in den 30er Jahren gemacht haben. Seit März dieses Jahres sind alle Mitgliederkarteien der NSDAP im Netz zugänglich. Das hat sofort einen Run auf diese Informationen ausgelöst. Aber so richtig einfach mit wenigen Mausklicks haben die Recherchen erst verschiedene Medien gemacht. Seit ein paar Tagen geht das sogar ganz kostenfrei. Jeder kann nun innerhalb von Sekunden erfahren, ob die eigenen Vorfahren, genau genommen aber jeder Mensch, den man mit Vor- und Nachnamen kennt, Mitglied der Nazi-Partei war und wann er oder sie eingetreten ist. Wo man hinhört, ist die Frage, ob Opa ein Nazi war, wieder Gesprächsthema, vielleicht ja auch ein neues, ernsthaftes Aufarbeiten der Familiengeschichte. Mit dem Soziologen Harald Welzer habe ich über die NSDAP-Karteien gesprochen. Er hat sich ja mit dem Nationalsozialismus, Täterschaft und Familiengedächtnis schon vor Jahrzehnten beschäftigt, unter anderem das Buch Opa war kein Nazi veröffentlicht. Guten Abend, Herr Welzer.
Hallo, guten Abend.
Millionen Menschen haben diese Möglichkeit jetzt schon genutzt, um nachzuschauen, was in ihrer Familie los war. Was löst denn, glauben Sie, dieses einfache Tool aus, zunächst von der Zeit und vom Spiegel mit Hilfe von KI entwickelt?
Naja, was löst das aus? Eben, Sie haben es ja schon gesagt, eine ganz einfache Möglichkeit, mal in die eigene Familiengeschichte reinzuschauen. Wobei man eben im Unterschied, sagen wir mal, zu Zeiten von vor 10, 20, 30 Jahren ja in der Regel den direkten Bezug zu den Personen, die man da finden kann, gar nicht mehr hat. Dazu ist ja zu viel Zeit vergangen. Und insofern ist dieser Zugriff auf die Familiengeschichte eigentlich ein bisschen harmloser, als er früher gewesen wäre, wo dann die Personen noch mit am Tisch saßen.
Das Ergebnis ist ja auch erstmal schlicht, kann man sagen. Also man erfährt Mitglied ja oder nein. Man erfährt auch Parteieintritt, wann. An der Stelle hören wahrscheinlich dann auch viele Menschen auf zu recherchieren. Was treibt die, glauben Sie, nach 80 Jahren dazu, das zu tun?
Naja, es ist eben sowas wie ja auch ein bisschen abenteuerliches Interesse an der eigenen Familiengeschichte. Das meinte ich ja vorhin schon. Also wir haben ja eigentlich, solange der Generationenzusammenhang noch da ist, sprechen wir vom kommunikativen Gedächtnis. Das heißt, die Beziehung zwischen den historischen Personen und den Nachgeborenen ist noch vital, ist noch eng. Ja, dann hat man ein Problem damit, wenn nun der Opa tatsächlich ein wirklich nachgewiesen übler Nazi gewesen ist, fällt ja auf die eigene Identität zurück. Wenn ich jetzt mit so einem generationellen Abstand gucke, dann ist das vielleicht interessant, das zu sehen. Aber ist auch schon angesprochen, es heißt ja nicht allzu viel, was man da findet. Ein Eintrittsdatum selber wäre ein Unterschied. Also ob jemand 31, 32 schon in die Partei eingetreten ist, das sagt was aus. Wenn er oder sie 1942 eingetreten sind, sagt das eigentlich nicht besonders viel darüber aus, wie sie dachten und was sie gemacht haben. Mhm. Es gibt übrigens noch einen interessanten Aspekt dabei. dass diese Art von Erinnerungsarbeit oder Rückgriff in die eigene Vergangenheit ja nur einen gewissen Teil der Bevölkerung betrifft, nämlich denjenigen ohne Migrationshintergrund. Das heißt, dieses historische Interesse, was sich da manifestieren kann, betrifft ja alle Menschen mit einem, auch mit einem Migrationshintergrund von 3 Generationen und so überhaupt nicht. Das ist ja noch ein, wie soll ich sagen, ein etwas skurriler Aspekt bei dieser kollektiven Geschichtssuche. Das ist ja hier ein Verbrechenszusammenhang einer genuinen deutschen Geschichte.
Herr Welser, Sie hören sich so an, als ob Sie das Mittel spannend finden. Vielleicht ja auch, weil Sie dieses Thema vor Jahrzehnten, ja, Sie lachen, für sich möglicherweise auch so durchgeackert haben. Was ist Ihr Gefühl dazu? Also denken Sie sich, naja gut, dann gucken die Leute halt jetzt kurz per Mausklick nach.
Ja, das ist es wirklich. Also wir müssen einfach sehen, dass die ganze Geschichte jetzt eine kalte Geschichte geworden ist. Das ist so ein bisschen Sport, das ist so ein bisschen was Interessantes. Und deshalb höre ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen unaufgeregt an, weil das, was an Brisanz in dieser Geschichte gewesen ist, ja, was zu manifesten Auseinandersetzungen ja in den Familien, in den Universitäten und so weiter überall geführt hat, das wird jetzt nicht passieren.
Sie haben ja das Thema der familiären Aufarbeitung immer schon beackert. Da gibt es ja natürlich jetzt aber auch noch eine Nachkriegsgeneration. Und diese Nachkriegsgeneration, die hat ja bis heute auch zumindest in Teilen eine Blindheit oder eine Taubheit für das Thema. Wäre das eine Möglichkeit, jetzt mit diesem Zugang und mit einem Fragen der nächsten Generation vielleicht nochmal sowas wie eine entspanntere Auseinandersetzung über Generationen hinweg führen zu können?
Schwer zu sagen. Das kommt dann, glaube ich, auf den Einzelfall an. Und ein bisschen ist es so, vielleicht muss man das auch sagen, der Nationalsozialismus ist ja auch deutsche Familiengeschichte, ohne dass es konkrete Parteizugehörigkeiten gibt. Ja, man konnte ja in das System involviert sein als Beamter der Reichsbahn und an Deportationen beteiligt gewesen sein. Man konnte es als Polizist, man konnte es in ganz vielen beruflichen, professionellen Eigenschaften. Und insofern führt diese Spur vielleicht auch ein bisschen in die Irre, wenn die darum gehen soll, warum haben sich eigentlich ganz normale Menschen in diesen Verbrechenszusammenhang verstrickt. Also es fügt ja tatsächlich dem vorhandenen Geschichtswissen nichts hinzu.
Aber ja, es macht halt auch weitere Recherchen sehr leicht, das muss man schon sagen. Oder vielleicht lädt es ein dazu.
Ja, aber wissen Sie, an der Stelle, wo das so ein bisschen, ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen Thrill- und Abenteuersuchscharakter hat, ja, Gebrauch von Geschichte ist über so hohe, große Zeitabstände schon eine merkwürdige Angelegenheit. Also ich will damit sagen, da muss nicht zwingend das herauskommen, was man sich jetzt als Geschichtsaufklärer wünschen würde.
Ja, Sie haben Ihr Buch 2002 geschrieben, glaube ich, ist das rausgekommen. Das sind also 24 Jahre her, eine Generation. Das heißt, Sie würden sagen, das sind die entscheidenden Jahre gewesen, weil ich gehe mal davon aus, dass bei Ihnen da ein bisschen mehr Zunder dann noch im Spiel war.
Naja, bei uns war ja damals das wirklich Interessante, dass die Enkelgeneration ihre Opas und Omas neu erfunden hat. Also wir haben ja Interviews mit allen 4 Mitgliedern gemacht und auch die ganze Familie am Tisch gehabt. Und da war es schon so damals noch, dass die der Zeitzeugengeneration, die hatten gar kein Problem, fiese Sachen zu erzählen oder sich sozusagen bewusst, unbewusst als ehemalige Mitläufer oder gar Nazis zu zeigen. Und das Irre an der Geschichte war damals, dass wenn man die Enkelkinder interviewt hat, dann haben die ihre Opas und Omas neu erfunden und haben gesagt, er war ja immer dagegen, und haben dann die Geschichten, die in der Familie kursierten, nochmal anders gebaut und anders erzählt, sodass Opa und Oma gut wegkamen.
Die Enkel haben das getan.
Das haben die Enkel getan. Ja, und es gab damals, lang ist es her, ziemlichen Aufruhr in den deutschen Medien und so weiter. Aus der Abteilung hat der Geschichtsunterricht versagt. Und ich habe damals gesagt, nein, überhaupt nicht. Denn es ist ja wünschenswert, dass die Identifikationsfiguren für die Enkelgeneration Antinazis und Widerständler sind. Es wäre ja viel schlimmer, wenn die Identifikationsfiguren überzeugte Nazis wären. Also müssen sie ihre eigenen Angehörigen neu erfinden, um das, was sie aus der Geschichte wissen und womit sie selber von ihrer Identität her leben wollen, in Deckung zu bringen. Und insofern war das damals eigentlich ziemlich interessant als Ergebnis. Aber wir sind jetzt eine Generation weiter und das ist kälter. Also die Notwendigkeit der Neuerfindung vom Opa ist nicht mehr so groß.
Der Soziologe Harald Welzer über die NSDAP-Karteien, die jetzt für wirklich jeden per Mausklick zugänglich sind. Danke Ihnen, Herr Welzer, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Der Roman Orlando von Virginia Woolf ist ein Klassiker, nicht nur wegen der literarischen Gestaltung, sondern aufgrund der queeren Thematik. Erzählt wird die Lebensgeschichte eines jungen Edelmanns über mehrere Jahrhunderte hinweg, der unterwegs das Geschlecht wechselt. Als Vorlage diente Virginia Woolf die Schriftstellerin und Gartengestalterin Vita Sackville-West, mit der sie damals eine Liebesbeziehung führte. 2019 machte die Komponistin Olga Neuwirth zusammen mit der Librettistin Catherine Filou eine Oper daraus, uraufgeführt in Wien. Und heute war die deutsche Erstaufführung an der Komischen Oper in Berlin. Unser Kritiker Uwe Friedrich war für Fazit dabei und ist jetzt im Studio. Uwe, die Komische Oper hat den Orlando als The Ultimate Queer Sci-Fi Hybrid Grand Opera angekündigt. Was haben wir uns darunter vorzustellen?
Das ist eine schöne Frage. Das will diese Oper sein. Die will eine ganze Menge. Eben einerseits Literaturoper, Romanadaption, dann aber diese Geschichte. Der Roman endet ja in den 20er Jahren. Diese Geschichte wird aber von Olga Neuwirth weitergeführt bis in die Gegenwart. Orlando nimmt teil an ja so ziemlich allen Emanzipationsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg, hat dann auch ein Kind mit dem Pronomen they, them. Dieses Kind kämpft auch weiter, geht in die Ballroom-Drag-Queen-Szene. Zum Schluss kommen dann noch die populistische Bedrohung, die das alles zurückdrehen will. Aber es wird weiterhin unverdrossen die Fahne der Liberalisierung, auch der sexuellen Liberalisierung, aber vor allem der gesellschaftlichen Liberalisierung wird hochgehalten.
Ist also eine Zeitreise durch mehrere Jahrhunderte bis in die Gegenwart. Bedeutet es dann auch so eine Geschichte oder eine Geschichtserzählung der Befreiung, der persönlichen Entfaltung? Ist das das Thema?
Ja, das ist das Thema oder kann das Thema sein, soll das Thema sein. Das funktioniert für meinen Geschmack aber nicht ganz so gut, weil das Problem ist, dass das alles sehr manifestartig Behauptung bleibt. Die Figuren, auch die Figuren, denen Orlando begegnet, aber auch Orlando selbst, bleiben dabei seltsam blass. Es fängt ja an als Edelmann in der elisabethanischen Zeit. Evelina Marciniak hat das inszeniert in einem Bühnenbild von Mirek Kaczmarek und die Kostüme hat Julia Kornatzka geliefert. Wir haben da schon so ein vage elisabethanisches Setting, eine Eiche und einen Rasenboden, sehr englisch alles. Dann wird ja das Geschlecht gewechselt, noch im Barock, wenn wir auf der Zeitschiene sind. Und hier zeigt sich schon das ganz große Problem des Abends, denn da hat ja diese jetzt Frau Orlando den Erkenntnisgewinn, jetzt kann ich nur noch Tee ausschenken, als Schriftstellerin nimmt mich niemand mehr ernst, ich bin jetzt in dieser Rolle als unterdrückte Frau. Da ändert sich aber die Musik überhaupt nicht, da ändert sich auch die Darstellung überhaupt nicht. Was ich gerne sowohl gesehen als auch gehört hätte, wäre, ja, was auch immer, ein Erstaunen, ein Schock, ein Erkenntnismoment, das wird alles einfach mit den Stationen, es werden auch immer schön die Jahreszahlen eingeblendet, wo wir uns gerade befinden, damit es da kein Vertun gibt, das wird alles eine Stufe nach der anderen abgehandelt, ohne dass uns die Figuren in ihrem Innenleben näher kommen.
Okay, was bedeutet das musikalisch, dass wir so eine musikalische Reise durch verschiedene Epochen machen?
Ja, Olga Neuwirth ist da sehr versiert im Zitieren, sowohl von englischen Madrigalen als auch von Kirchenliedern. Es gibt eine Szene, die ist in der Tat dann mal ganz witzig, wo dieses Danke für diesen schönen Morgen auch in so ein geradezu hysterisches Singen von Chor und Solistin an Ja, dem E-Piano, es klingt verdächtig, dann der Klang, der erzeugt wird, klingt verdächtig nach Harmonium, also alles so ein bisschen quälend. Da gibt's mal Anklänge von Humor. Ansonsten beschränkt sich diese Musik auf Klangflächen, die relativ unterschiedslos durchlaufen. Es gibt noch eine Erzählerin, das ist Alma Sadeh als Virginia Woolf, kann man sagen, die auch ihr Schreibzimmer hat. Dann klingt's ein bisschen sehr nach Hörspiel mit zu viel Musik, wenn wir ihren Erzählungen lauschen. Und wenn es dann wieder zur Oper geht, sind wir in so einem deklamatorischen Stil, der eigentlich immer weiter laufen könnte, der auch irgendwann aufhören kann, ohne dass man so genau weiß, warum. Aber wir können mal einen Ausschnitt hören von Orlando.
For looks and signs, true love can best express.
But when he came into the world, he was looking for something else he could attach his heart to. Though heir to a dream, which meant power, land and property, surely when Orlando was born it wasn't privilege he sought, but company. And it was certain that many ladies would be ready to show him their favor.
Da hören wir diese Schichtungen übereinander. Emma Nikolowska ist der Orlando, Alma Sadeh der Erzähler. Und man muss auch noch erwähnen, Erik Jurinas, Countertenor, als Schutzengel, der durch diese Handlung mitläuft. Johannes Kalitzke dirigiert das Orchester der Komischen Oper mit auch Zuspielungen mit elektronischen Klängen. Die Sänger werden alle verstärkt. Das ist ein weiteres Problem des Abends. In der Komischen Oper, die er im Schillertheater spielt, ist die Tonanlage auch gar nicht so toll. Das kommt alles so diffus von links oben, was die singen, relativ laut. Das verführt das Orchester dazu, ziemlich laut zu spielen. Also der gesamte Abend ist schon auf der Obergrenze der Lautstärke-Zumutung. Und natürlich muss auch Kalitzke dann keine Rücksicht auf die Sänger nehmen, weil dann macht der Tontechniker den Regler halt ein bisschen höher. Aber ein wirkliches Hörvergnügen entsteht so nicht.
So, jetzt kann man sich fragen, warum wird dieses Stück 7 Jahre nach der Wiener Uraufführung nach Berlin geholt, wo die ja auch schon nicht ganz frei von Kritiken war?
Die Kritiken gehen im Grunde in die Richtung, die ich jetzt auch gesagt habe, dass es nach der Pause wirklich ein Manifest mit einem eher uninteressanten Libretto ist und mit so einer fortlaufenden Musik. Ich glaube, dass da sehr dramaturgisch gedacht wurde vom Inhalt her. Und der ist natürlich auch überhaupt nicht schlecht. Selbstverständlich ist dieser Emanzipationsgedanke, dieser Kampf ist noch längst nicht beendet. Im Gegenteil, jetzt bei den kommenden Wahlen auch hierzulande droht ja ein riesiger Backlash, da kann man schon Angst vorhaben. Aber das Grundproblem ist, dieses ganze Manifest braucht die Musik nicht, die Musik braucht das Manifest nicht und wir haben keine interessanten Charaktere auf der Bühne. Also als Oper verstehe ich nicht, warum die Intendanz der Komischen Oper dieses Stück ausgewählt hat.
Uwe Friedrich über Orlando, die Oper von Olga Neuwirth nach dem Roman von Virginia Woolf zu sehen an der Komischen Oper in Berlin. Und die nächste Vorstellung, die ist am Donnerstag. Und wir gehen jetzt ins Wasser. Das ist in vielen Städten nämlich wieder möglich. Die Badesaison ist eröffnet und pünktlich dazu hat der Sachbuchautor Bernd Brunner ein Buch über die Kulturgeschichte des Badens veröffentlicht. Abtauchen und treiben lassen heißt es. Tobias Wenzel hat es gelesen und er ist sogar mit dem Autor ins Freibad gegangen. Brrr.
Kostet ein bisschen Überwindung, wie immer.
Bernd Brunner lässt sich im Sommerbad Kreuzberg ins Wasser fallen.
Oh, sehr schön. Herrlich.
Kurz schwimmt er auf dem Rücken. Dann versucht er sich an einem heute seltsam wirkenden Schwimmstil, den der englische Autor Jay Frost in seiner Schwimmkunde von 1816 beschrieb. Das sich Drehen im tiefen Wasser.
Um sich mit Leichtigkeit zu drehen, sollte die Person etwas Auftrieb haben. Die Brust muss gut gefüllt sein und die Haltung kann die eines Sitzenden mit gekreuzten Füßen sein. Dies wird erreicht, indem man das Wasser abwechselnd mit jeder Hand auf derselben Seite umarmt.
Gar nicht so einfach. Brunners Füße haben etwas mehr Auftrieb als die Füße auf der Abbildung in Frosts Schwimmkunde aus dem 19. Jahrhundert. Heutzutage, sagt Brunner, lerne man ja fast nur Brustschwimmen und Kraulen.
Wir haben nicht so viel Freiheit eigentlich, wie wir uns im Wasser bewegen, wie man es damals hatte, vermutlich.
Es macht großen Spaß, abtauchen und treiben lassen zu lesen, Brunners erhellende und unterhaltsame Kulturgeschichte des Badens und Schwimmens. Der Schweizer Lehrer Nikolaus Winnmann, erfährt man, eckte mit »Über die Schwimmkunst«, dem ersten Werk zum Thema von 1538, gleich an.
Winnmann hatte den Frosch eigentlich als Vorbild für den Bewegungsablauf beim Schwimmen propagiert und in gewisser Weise den Menschen damit vom Primat der Krone der Schöpfung enthoben. Und das lief den obersten Katholiken halt total gegen den Strich, ne? Und führte dann dazu, dass das Buch eben verboten wurde.
Erzählt Brunner auf der Liegewiese des Freibades. Das Schwimmen war früher vielen nicht geheuer und im 16. und 17. Jahrhundert sogar teilweise verboten. Aber bald überwog die Lust auf das Wasser. Auch weil spezielle Badewärter, meist Frauen, nachhalfen. Sie wurden im England des 19. Jahrhunderts Dipper genannt.
Also die Dipper waren in den Seebädern angestellt und hatten dort die Aufgabe, den Badenden zu helfen, ihre Widerstände gegen das kalte Wasser zu überwinden. Also die haben sie auch durchaus mit einer gewissen Emphase dann ins Wasser gestoßen. Offenbar auch unter Schreien, wenn man da den Aufzeichnungen glauben darf. Und eben auch wieder rausgeholt, wenn es dann einfach zu viel gewesen ist für die Leute.
Brunners kurzweiliges Buch lebt auch von den kuriosen Abbildungen. Etwa von patentierten Schwimmhilfsmitteln aus dem 19. Jahrhundert.
Es gab eine Art Schwimmhaut, die zwischen Körper und Arm befestigt war, um irgendwie den Menschen eine bessere Fortbewegung zu ermöglichen. Es gab Schwimmapparate mit Propellern, die mal von den Händen, mal von den Füßen angetrieben wurden, die sich aber nicht bewährt haben.
Goethe, lernt man, genoss schon das Baden und Schwimmen in Flüssen, als es in seinen Kreisen noch als Beschäftigung des gemeinen Volkes verpönt war. Er verglich das ins Wasser steigen mit dem Beginn einer Liebesaffäre.
Ehe der Mensch sich einer Leidenschaft überlässt, schaudert er einen Augenblick davor, wie vor einem fremden Elemente. Doch kaum hat er sich ihr ergeben, so wird er, wie der Schwimmer, von dem Wasser angenehm umfasst und getragen.
In Brunners Kulturgeschichte ist ein Foto von 1964 abgedruckt, das zeigt, wie ein Sittenwächter in Uniform an einem kalifornischen Strand mit Maßband am Oberschenkel einer Frau überprüft, ob ihr Badeanzug nicht zu weit über dem Knie endet. Man staunt viel, auch beim Kapitel Trockenschwimmen.
Es gab tatsächlich diese Theorie, dass man nicht ins Wasser gehen sollte, bevor man schwimmen kann. Und zwar hat man das Schwimmen im Trockenen erlernt, indem man den Lernenden, die Lernende zum Beispiel auf einem kleinen Tisch positioniert hat und sie dann dazu gebracht hat, die typischen Arm- und Beinbewegungen zu machen. Es gab beim französischen Militär eine Vorrichtung, für die ich eine Illustration gefunden habe, wo tatsächlich 8 Soldaten liegend wie auf einem Karussell eigentlich eingespannt waren.
Wie wären wohl die Reaktionen, wenn man nun hier auf der Wiese des Berliner Freibades solche Trockenschwimmübungen machte? Bernd Brunner geht lieber noch mal ins Wasser und schwimmt entspannt auf dem Rücken.
Die Grenzen des Körpers verschwimmen. Man hat ein anderes Gefühl des Seins in der Welt sozusagen, wenn man das so ein bisschen philosophischer vielleicht formulieren möchte. Das ist eine Faszination, die für mich auch eigentlich nie nachlässt. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen Leuten so.
Der Autor Bernd Brunner winkt einem da quasi aus dem Schwimmbecken zu, abtauchen und treiben lassen. Die Geschichte des Badens und Schwimmens heißt sein Buch, erschienen bei HarperCollins. 2018 berichtete das Magazin Focus über einen Totschlag in der Antarktis. Ein russischer Forscher hatte einen Kollegen niedergestochen und wie sich herausstellte, soll der Grund gewesen sein, dass der Getötete seinem Kollegen immer wieder den Ausgang von Büchern verraten hatte. Diese Geschichte regte den Regisseur Jan-Christoph Gockel zu einem Theaterstück an, das heute bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen uraufgeführt wurde. Dem Projekt vorausgegangen war eine Recherchefahrt in die Antarktis, über die wir auch vor ein paar Tagen hier bei Fazit schon gesprochen haben und die jetzt auch Teil des Stücks ist.
Auf welche Station wollen die denn eigentlich fahren? Auf die russische?
Nein,
Nein, die fahren auf die deutsche Neumeier-Station.
Okay, gut. Das ist jetzt echt was anderes. Das ist wirklich, also das ist ja ein Hotel.
Ja.
Wer spielt mich denn eigentlich?
Ach, du wirst von einer Frau gespielt.
Was für eine Frau?
Ja, so eine Stadttheaterschauspielerin, mein Gott.
Okay, und dich? Spielt dann so ein runtergerockter Typ kurz vor der Rente, oder was?
Hallo, ich bin Sergej, 54 Jahre alt, Elektriker.
Oleg, 52 Jahre alt, Schweißer.
Das ist meine letzte Reise.
Und ich bin zum ersten Mal hier.
Ja, Sergej und Oleg heißen die beiden Hauptfiguren, wegen denen das Team angereist ist und was es dort erlebt hat und wie das Ganze als Theaterabend funktioniert. Das weiß unser Kritiker Christoph Orem. Worum, Christoph, geht es denn jetzt in diesem Stück Polaris, das du heute Abend gesehen hast?
Ja, du hast es ja schon angedeutet, es ist erstmal eine Art Krimi. Also wir haben hier Oleg und Sergej und die haben sich wohl miteinander angelegt. Es gab eine Messerattacke, so heißt es zumindest. Und dieser Abend erzählt jetzt schon mal mehr reingehend in die Rolle, mal mehr rausgehend aus der Rolle von den beiden Schauspielenden, erzählt eben diese Geschichte, indem man die zeigt, indem man die auf die Bühne bringt. Aber darüber hinaus wird noch ganz, ganz viel mehr erzählt. Denn wie du auch schon erwähnt hast, die sind ja tatsächlich, das ganze Team um Jan-Christoph Gockel, in die Antarktis geflogen und haben da diese Station Neumeier besucht. Und ich glaube nicht, dass die bei ihren vielen Förderanträgen die durchbekommen hätten, um das Projekt zu realisieren, wenn das nicht auch Teil des Stückes wäre.
Ja, und du bist jetzt im Theater. Man hört noch so im Hintergrund, dass es wahrscheinlich gerade zu Ende gegangen ist. Genau. Aber zurück zu diesem Stück. Es scheint ja dann so zu sein, dass der Totschlag, also diese Krimi-Geschichte, gar nicht so im Mittelpunkt steht. Oder doch?
Richtig, also es ist so schon eine Art roter Faden und das ist auch gut, dass es den gibt, denn bei so einer Stückentwicklung, da besteht ja von vornherein immer die Gefahr, dass man sich so ein bisschen verfranst, dass man so rummeandert, weil das Thema doch ein bisschen groß geworden ist. Und das ist es ja auch, denn es geht um die Antarktis, es geht um das Weiße, es geht ums Geschichtenerzählen, es geht auch um das Menschsein an sich auf eine Art und Weise. Und da ist es doch ganz gut, dass diese schönen Naturaufnahmen, die hier auf großer Leinwand eingeblendet werden oder auch die ein oder andere Information, wie funktioniert eigentlich so ein Leben auf der Station, welche Technik gibt es da, was gibt es da, dass das also so einen roten Faden hat, dass immer mal zumindest wieder erzählt wird von Oleg und Sergej und was da passiert ist, das wird auch sehr so mit Suspense, also mit Spannung erzählt, was passiert da und wie kommt es da und kleines Detail, der Live-Musiker links, Anton Behrmann an der Bühne, der hält dann immer mal wieder so eine kleine Uhr ans Mikrofon, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Die zeigt so, okay, bald ist es soweit, bald wissen wir, was passiert ist.
Okay, und natürlich hat diese Extremsituation Eis und Antarktis einen großen Anteil, ja nicht nur an dieser Krimi-Geschichte, sondern auch an dem, was du da heute Abend gesehen hast, ne?
Ja, also das Leben in einer Extremsituation, das ist jetzt, sagen wir mal, schon das Hemingway'sche, der Mann und das Meer, der alte, also ne, dieses wird dann natürlich irgendwie heraufbeschworen. Das wird hier versucht, ich finde, das gelingt aber nicht ganz so gut, weil es einfach so ist, wenn wir hier Schulter an Schulter in diesem warmen Theatersaal in Marl sitzen, da kann man sich die minus 16 Grad, minus 30 Grad eigentlich nicht vorstellen. Und das ist vielleicht auch die Schwäche dieses Abends, dass wir sind schon auf einer Reise, ja, da wird eine ganz ferne Welt ins Theater geholt, aber so richtig, richtig bekommt man dann doch kein Gefühl dafür, was es eigentlich bedeutet, so fern entfernt zu sein, in diesem Weiß zu sein, diese Extremsituation wirklich zu spüren.
Mhm. Fragt man sich natürlich auch, wie kann man das spürbar machen? Du hast ja vom Bühnenbild schon erzählt, dass es Projektionen gibt. Wie sieht das sonst da aus?
Es ist relativ viel Weiß, was passt natürlich zum Thema, und auch relativ viel Raum gelassen. Das ist auch wieder okay, weil wir das natürlich als Publikum dann mit unserer Vorstellungskraft füllen. Wir haben also eigentlich eine leere Bühne, die weiß abgehangen ist und da kommen dann diese Projektionen drauf. In einer Stelle, wenn es um die harte Arbeit geht, dann werden zwei Fahrräder hier, so diese Cardio-Fahrräder aufgestellt und dann müssen sie da mal rumradeln oder so. Aber das bleibt wirklich so ganz spartanisch, ganz bei sich und erzählt eben diese diese Geschichte mit einigen Umwegen, mit diesen Filmpassagen, die dokumentarisch da eingespielt werden, also dokumentarische Filmpassagen. Und das ist dann ganz am Ende tatsächlich bei einer Stunde 40 relativ knapp erzählt, aber weil man eben nicht so wirklich einen Zugriff bekommt, es nicht so ganz handgreiflich wird, was da eigentlich wirklich erzählt werden soll, und ich mache da keinem einen Vorwurf bei dieser Themenfülle, naja, da bleibt es bisweilen ein bisschen beliebig.
Polaris bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen für Fazit gesehen von Christoph Urem. Vielen Dank.
Gern.
Ja, wochenlang, man kann auch sagen monatelang, dauert das Vorspiel zum heutigen ESC-Abend, dem Eurovision Song Contest. Nicht nur was das Musikalische betrifft, die deutsche Vorauswahl, sondern längst ist dieser ESC ja hochpolitisch geworden. Der Streit um die Teilnahme Israels zog sich bis in den heutigen Abend hinein. Es gab vor dem Veranstaltungsort in Wien Proteste und es haben ja auch 5 Länder den Song Contest boykottiert. Für Deutschland angetreten ist Sarah Engels mit dem Song Fire, und wie das heute Abend geklungen hat, da hören wir jetzt mal kurz rein.
Nonsense what you've been doing to me. Just know that I could take my revenge. I could go out with all of you. I can fake it till I make it, but I won't. If you crave it, you can take it, but you don't. I don't want it, I don't need it. And I want it, you repeat it. You just pay it till you break. I'm on fire, fire.
Ja, spätestens an dieser Stelle haben wir diesen Song Fire von Sarah Engels verstanden. Aber das Musikalische, das ist ja auch immer nur ein Element dieses ESC, dieses Eurovision Song Contest. Und wir können ja jetzt gleich uns nochmal live in diese Übertragung reinschalten, in welcher Konkurrenz sie sich befindet. Wobei ich sehe gerade, da wird auch schon wieder gesprochen.
Siebter wurde.
Okay. In the other big competition running tonight, there won't be a draw in the end. If there is, then the country that received more points from the audience is the winner.
Okay. So the artist wird noch diskutiert. Musik ist da gerade nicht zu hören, aber für Fazit in Wien ist mit dabei Jan Bure. Jan, du meldest dich gerade aus dem Pressezentrum. Wie hast du denn von dort die Stimmung des Abends wahrgenommen?
Ja, genau. Das Pressezentrum hier ist gefühlt eher ein Partyzentrum. Hier sind Journalisten aus über 30 Ländern, aber auch Fanmedien sind hier. Und dann wird bei den jeweiligen Beiträgen mitgetanzt, mitgesungen, mitgefeiert. Das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre hier. Bei Sarah Engels aus Deutschland wurde ehrlich gesagt aber nicht so viel mitgetanzt, wie jetzt beispielsweise bei Griechenland, Zypern und Italien.
Worauf lässt das zurückschließen? Auf die deutsche Diskretion und Verklemmtheit oder auf die Qualität des deutschen Songs?
Ach, ich glaube beides. Also einerseits ist man vielleicht in Zypern, in Italien mehr dabei, sein eigenes Land und Lied abzufeiern. Und auf der anderen Seite ist der deutsche Beitrag schon recht generisch, jetzt nicht unbedingt modern und lädt deswegen vielleicht nicht so euphorisch zum Tanzen ein, wie es andere Lieder tun.
Wie hat denn Sarah Engels heute Abend performt? Sie war ja schon relativ früh am Abend, ich glaube, an zweiter Position zu hören und zu sehen. Wie fandst du das? Wie würdest du das beurteilen?
Genau, an zweiter Stelle hat sie gesungen. Es war ein solider Auftritt, würde ich sagen. Also der hat den Song schon ein bisschen besser gemacht, als wenn man nur den Song hat. Es bleibt in meinen Augen trotzdem, wie gesagt, ein recht beliebiger Popsong, der nicht so richtig beim ESC zündet. Trotzdem, sie hat da wirklich alles gegeben. Sie hat super gesungen. Sie hat sich in einem Moment auch von der Bühne kippen lassen. Das sah im TV-Bild schon ein bisschen spektakulär aus. So, am Ende bin ich mir nicht sicher, für welchen Platz es reichen wird und wie viele Punkte Deutschland damit dann am Ende wirklich bekommen wird.
Ja, Deutschland musste ja in den vergangenen Jahren oft mal die letzten Plätze in Kauf nehmen. Jetzt momentan, wenn ich hier auf meinen Bildschirm schaue, gibt es da gerade dieses klassische Best-of in der zweiten Hälfte des ESC. Wie würdest du sagen, wer aus der Konkurrenz hat denn Chancen oder wer gilt denn da so momentan als Favorit?
Ja, ich glaube, da muss man 3 Länder nennen. Finnland, Australien, Griechenland. Bulgarien scheint sich jetzt auch ein bisschen nach oben zu stellen. Alle singen auf Landessprache. bis auf Bulgarien. Finnland mit dem Song Liekenheitin ist der große Favorit. Liekenheitin heißt übersetzt Flammenwerfer. Das war eine durchdachte Show mit einem brennenden Beichtstuhl und einer Geige, die sogar live gespielt wurde. Eigentlich sind Live-Instrumente schon seit Jahren beim ESC nicht erlaubt. Finnland hat eine Sondergenehmigung dafür bekommen. Und auch Australien muss man nennen. Das ist die Popnummer Eclipse. Die hat hier im Pressezentrum gefühlt den meisten Applaus bekommen. Vor allem, als sie mit einem Podest aus einem Klavier in die Höhe gehoben wurde. Also, der Song hat wirklich große Chancen zu gewinnen, stieg auch während der Show in den Wettquoten. Und ich glaube, das ist dann schon ganz spannend zu sehen, was passieren würde, wenn Australien gewinnt, beziehungsweise wo der ESC dann nächstes Jahr stattfinden würde.
Vielleicht noch ein paar Worte zum Gastgeber Wien. Die Show, die lebt ja auch davon, dass die Übertragung perfekt ist, dass da irgendwie eine Stimmung aufkommt. Vielleicht auch nicht nur durch die Songs, die da gerade gespielt werden, sondern durch eben diese Übertragung und durch diesen Abend.
Genau, also insgesamt muss man sagen, Wien hat sich hier gut präsentiert, schon die ganze Woche über, jetzt nicht nur an dem Abend jetzt. Das Wetter war zwar ein bisschen wechselhaft, aber trotzdem hat sich die Stadt große Mühe gegeben, ein kulturelles Angebot auf die Beine zu stellen. Es gab Ausstellungen in Museen, Sing-Alongs mit dem Chor an der Wiener Volksoper, natürlich auch Partys im Club oder auf der Donau. Und auch die Wiener Kaffeehäuser, wo jedem Teilnehmerland ein Kaffeehaus zugeordnet wurde als Treffpunkt für Fans. Da gab es landestypisches Essen und Musik. Das war eine recht schöne Idee, finde ich. Die Stadt ist natürlich groß und alles ist über die ganze Stadt verteilt. In Basel letztes Jahr war das alles etwas konzentrierter. Trotzdem muss man sagen, die Stimmung ist insgesamt gut. Wien präsentiert sich hier sehr gut.
Jan, wir können über diesen ESC nicht reden, ohne auch das Politische anzusprechen. War das heute Abend Thema? Es gab ja heute auch noch größere Demos in Wien. Was war da?
Also heute Abend in der Show war das eigentlich kein Thema. Genau, du hast es gesagt, vor der Show gab es eine recht große Demo in Wien. Protestiert wurde eben gegen die Teilnahme Israels am Wettbewerb und dass Israel am ESC teilnehmen darf. 3000 Menschen wurden dazu erwartet. Vor Ort waren es dann doch weniger. Laut Augenzeugen sollen es einige hundert gewesen sein. Sie haben demonstriert unter dem Motto »Keine Bühne für den Völkermord«. Der Polizeisprecher hat die Lage als sehr ruhig bezeichnet, wie schon während der ganzen ESC-Woche. Aber klar, die politischen Debatten, die Diskussionen, die haben auch dieses Jahr wieder eine Rolle gespielt.
Wann können wir denn jetzt mit einem Ergebnis rechnen? 0.30 Uhr hieß es, glaube ich. Ist das realistisch?
Ja, so ungefähr, genau. Also gerade sind noch Intervall-Acts, da wird noch so ein bisschen das Voting überbrückt und dann geht es erstmal los, dass die Jurys ihre Punkte vergeben. Dann hat man schon so nach der Hälfte so ein bisschen besseren Überblick und dann am Ende, dann gibt es die Publikumspunkte und da wird es dann spannend zu sehen sein, wer am Ende ganz weit oben steht. Aber ja, 12:30, kurz vor 13:00, das ist schon realistisch, dass es dann erst kommt.
Ja, und dieses Punktevergeben, das war ja früher dann auch manchmal so ein quälender Prozess und da fing man an, sich zu langweilen. Da hat sich ja eine Menge getan, also das wird auch relativ schnell über die Bühne gehen.
Also es ist zweigeteilt, genau. Also erstmal, wie gesagt, verteilt die Jury die Punkte. Das zieht sich ein bisschen, weil dann zu jedem Land geschaltet wird und dann diese typischen 12 Punkte vergeben werden und dann im zweiten Teil wird eben das Publikum die Punkte vergeben und das geht dann recht schnell. Dann beginnt man am letzten Platz nach dem Jury-Voting und sagt, dieses Land hat so und so viele Punkte bekommen, arbeitet sich dann nach oben, sodass man wirklich auch erst ganz am Ende weiß, wer gewonnen hat und es auch dann erst auch ganz am Ende wirklich spannend wird. Das war vor ein paar Jahren noch anders, aber diesmal Spannung bis zum letzten Moment auf jeden Fall.
Eindrücke vom Eurovision Song Contest in Wien von Jan Boré. Und wir kommen damit zur Kulturpresseschau, wie immer samstags, mit dem Blick zurück auf die vergangene Woche. Klaus Pokatzki.
Clown, Poet und Prophet, so nannte die Frankfurter Rundschau den Mann, der nun am Sonntag unwahrscheinliche 80 Jahre alt wird und den die Feuilletons der zurückliegenden Woche bejubelt haben wie sonst niemanden. Zu ihm dann später. Der Kulturpressebeschauer versucht aber jetzt schon, sich ihm klanglich etwas anzunähern, gemäß einer Beschreibung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seine Stimme war zumal in der Frühzeit dünn und kippte, sobald es laut wurde. Und damit ist das befolgt, was in der Süddeutschen Zeitung zum Verfassen guter Literatur stand. Lies deinen Text so, als sei es ein Fremder, als sei es der Text eines Fremden. Das empfahl der Schriftsteller Alexander Estis, aber nicht um es zu befolgen, sondern im Gegenteil als Regel, wie es garantiert nicht klappt. Wir halten uns aber gerne daran und auch an dieses. Nichts ist so langweilig wie lange Einleitungen, einführende Erläuterungen, Expositionen. Beginne nie am Anfang einer Geschichte, sondern immer mitten in einer ganz anderen. Also mitten hinein in einen Volkssport, wie die Frankfurter Allgemeine das Schwarz-Rot-Bashing nannte, die unentwegten Klagen gegen die große Regierungskoalition in Berlin. Auf den Feldern, auf denen die Regierung etwas verändern kann, scheint sie in diesem Frühjahr auf keinem schlechten Weg zu sein, fand Jannis Koltermann, der die Arbeit von Schwarz-Rot vor dem globalen Hintergrund bewertet sehen wollte. Das abnehmende Gewicht des Westens in der internationalen Politik trägt zweifellos zum allgemeinen Abstiegsgefühl bei, eine weitere Entwicklung, die eine Regierung vielleicht abfedern, aber nicht umkehren kann. Und ganz so schlecht scheint es unserer Wirtschaft dann ja auch nicht zu gehen. Wir haben nach wie vor erhebliche Stärken, meinte der Wirtschaftshistoriker Hartmut Berghoff im Interview mit der Frankfurter Rundschau. Deutsche Unternehmen produzieren Güter, die weltweit nachgefragt werden. Die Exportquote liegt immer noch bei über 40%. 1990 waren es etwa 20%. Später stieg sie zeitweise auf rund 45%. Sie ist zuletzt etwas zurückgegangen, aber weiterhin sehr hoch. Das wird aber offenbar nicht so recht wahrgenommen. Die Stimmung im Land ist insgesamt schlecht, schrieb der Soziologe Heinz Bude in der Süddeutschen. Sie drückt auf das Wirtschaftswachstum, sie begünstigt die politische Polarisierung und sie verschafft sich Luft im Spektakel. Was ist mit uns los? Warum kommen wir da nicht raus? Heinz Budes Antwort: Wir könnten heute wieder mehr gewinnen als verlieren. Nicht durch Bekämpfung unserer Angst, sondern in der Rückführung auf uns selbst, in der Stimmung des Experimentierens mit einem Wir, das keine Substanz hat, aber im Unmöglichen seine Möglichkeit entdeckt. Und wir sorgen jetzt für wirklich gute Stimmung mit unserem Jubilar. Er konnte besser trommeln als Ringo Starr, so die Frankfurter Allgemeine, schlüpfte in mehr Bühnen- und Schallplattenrollen als David Bowie und klaute wie Bob Dylan. Udo Lindenberg brachte alles mit oder eignete sich an, was man zum Beruf eines Rockmusikers brauchte, den es in Deutschland damals aber noch gar nicht gab, jedenfalls nicht mit Gesang in der Landessprache, gratulierte Edo Rehens unserem Udo zu seinen 80. Die nuschelnde Kunstfigur ist dabei Clown, Poet und Prophet, hieß es in der Frankfurter Rundschau. Eine Figur, die den Möglichkeitssinn für das Vorhaben mit der Gesangspräsentation deutschsprachiger Texte zum Rockstar zu werden, derart wuchtig in die Wirklichkeit bugsiert hat, wie niemand zuvor, so Harry Nutt. Die Tageszeitung Die Welt brachte als Kanon zu einem deutschen Feiertag 11 Lieblingslieder für echte Lindianer. Und die Süddeutsche präsentierte auf gleich 2 ganzen Zeitungsseiten Bilder der Fotografin Tine Acke aus dem Leben des Udo Lindenberg, versehen mit Kommentaren von ihm selbst. Als erstes ein Foto, das nur seine Augen unter dem berühmten Udo-Hut zeigt. Können diese Augen lügen? Fragt er da. Ich kenne Menschen, und davon gibt es sehr viele, die sagen, dass dieser Mann nicht lügen kann. Jedenfalls nicht mit diesem Blick. Ich nehme ja gezielt die Brille ab, im besonderen Moment, in privaten Momenten, und dann kannst du tief in die Seele gucken. Wie Udo Lindenbergs Stimme zu ihrem Allheilmittel gegen den Untergang wurde, schildert Elena Witzek in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Weil er so ziemlich jeden denkbaren Mist erlebt hat, kann man ihm auch vertrauen, wenn er davon berichtet, dass der Tod ihm mitgeteilt hat, es geht noch ein bisschen weiter, mach was draus. Oder wenn er empfiehlt, Augen zu und durch und ab dafür. Augen zu und durch, die kürzeste Anleitung fürs Leben. Danke dafür, Udo, und Happy Birthday. Und wir gratulieren mit einer Regel des Literaten Alexander Estes in der Süddeutschen, wie es garantiert nicht klappt beim guten Verfassen eines Textes. Trinke beim Schreiben nie Alkohol. Alkohol verändert deine Wahrnehmung des Geschriebenen, lässt den Verstand abstumpfen, schläfert dich ein, löst deinen Geist im Ungefähren auf. Beim Alkoholtrinken zu schreiben ist andererseits auch statthaft. Das Schreiben verbessert deine Wahrnehmung des Getrunkenen, zwingt deinen Geist zur Präzision. Trink mehr, aber erst, wenn die Kulturpresseschau aufgezeichnet ist und dann auf Udo Lindenberg.
Der Wochenrückblick der Kulturpresseschau von Klaus Pokatzky und diesem Mann, den die Feuilletons da so ausführlich würdigen, dem wollen wir zum Ende dieser Fazitausgabe natürlich auch zum 80. Geburtstag gratulieren. Fazit war das mit Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.